Also, wir behandeln heute das provokant formulierte Thema. Ordnet euch unter, ihr Männer, worüber man nicht reden will. Und ich wünschte, ich könnte in eure Köpfe reinschauen, um zu sehen und zu hören, was ihr denkt. Und anschließend würde ich es gerne hier an die Leinwand projizieren. Also, mich würde interessieren, was in euren Köpfen vorgeht. Vielleicht gibt es hier einige Männer, die sich denken, boah, also, was in aller Welt soll das denn? Die Frau ist doch diejenige, die sich unterordnen soll. Und was denken sich einige Frauen? Vielleicht gibt es hier einige, die sich denken, ja, endlich! Endlich! Zeig sie ihn! Also, warum müssen wir unbedingt über dieses Thema reden? Gerade weil niemand von euch verheiratet ist. Ich fange an mit einem Beispiel, das ich tatsächlich so erlebt habe. Und natürlich ist es anonym, aber das ist wirklich so passiert. Ich habe mit jemandem mal geredet und die Person ist ein Mann und die Person war relativ frisch verheiratet und ich habe gesagt, oh Mensch, toll, ja und, wie geht's euch? Und dann hat er so ein bisschen erzählt von seiner Ehe und dann habe ich den folgenden Satz gesagt, oh Mensch, das ist ja schön, wie du deine Frau dienst. Und er guckt mich verwundert an. Was? Ich diene ihr nicht. Was meinst du? Ich diene keinen Frauen und ich diene keinen Kindern. Und das war ernst. Das war ernst. Kathy Keller schrieb dazu, Männer, die die Rolle des dienenden Hauptes nicht begriffen haben oder nicht ausüben wollen, glauben, dass das Mannsein automatisch Privilegien mit sich bringe. Und viele Frauen, die ja oft die Opfer solcher Missverständnisse sind, wollen nichts davon hören, dass sie sich in der Ehe unterordnen sollen. Leute, wie viele Ehen kennen wir, allein wir jetzt hier, die eine völlig falsche Vorstellung von der Ausübung der verschiedenen Rollen von Mann und Frau haben? Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, wie oft wurde der Satz, du musst dich mir unterordnen, missbraucht. Ja? Wir Männer haben so viel Schaden angerichtet. Und das müssen wir sehen. Wir haben letztes Mal über das Thema geredet, über die Kraftquelle der Ehe, nämlich ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und da ist, wo unser Abschnitt beginnt, in Vers 21, wo Paulus beiden sagt, beiden, ordnet euch einander unter. Das heißt, zuerst macht Paulus ganz klar, ihr müsst euch beide unterordnen. Und dann anschließend zeigt er, wie das für Frau, wie das für Mann aussieht. Das Ausüben beider Rollen ist ein Akt der Unterordnung auf zwei verschiedene Weisen. Und ich glaube, ich hatte das schon in die Nachricht geschrieben. Wir müssen über die Unterordnung des Mannes reden, weil Paulus den großen Bogen darüber spannt und die Aufgabe des Mannes als Haupt und als liebender Ehemann auch als Unterordnung sieht. John MacArthur sagte, wir reden mit viel Eifer über die Unterordnung der Frau, aber wir legen weit weniger Eifer an den Tag, wenn es um die Unterordnung der Männer geht. Einige haben mich gefragt, ja, wäre es nicht sinnvoll, dass wir das aufteilen, Mann und Frau getrennt und so weiter. Leute, aber das betrifft euch alle. Wenn die Frauen nicht wissen, wie die Rolle des Ehemannes ausgelebt wird, dann ist das nicht gut. Und wenn ihr nicht wisst, wonach ihr schauen müsst, nach welchen Kriterien bei einem Mann, dann werdet ihr große Fehler machen. Genauso müssen die Männer selbstverständlich wissen, für die, die heiraten, wie ihre Rolle ausgelebt wird, denn sie sind Christi Abbild. So, die Welt fordert die Auflösung beider Geschlechter. Und sie will damit eigentlich etwas, was ihr schadet. Die Auflösung der Geschlechter, besser gesagt der zum Scheitern verurteilte Versuch dieser Auflösung, richtet einen enormen Schaden an. Und die, die sich am meisten damit für die Menschheit einsetzen, sind diejenigen, die der Menschheit am meisten schaden. Das Verlangen nach der Auflösung der Geschlechter ist eine Folge des Sündenfalls. Frauen begehren auf gegen die Männer, und Männer herrschen über sie. Und das sehen wir überall in der Kultur. Die Bewegung des falschen, in Anführungsstrichen, Feminismus, es gibt auch irgendwo einen richtigen, aber der falsche Feminismus sagt auf der einen Seite, oh, ich bin so schlecht, mir geht es so unendlich schlecht und dadurch zieht man alle Aufmerksamkeit auf sich. Und auf der anderen Seite, im anderen Extrem, sagt der falsche Feminismus, ich bin besser als der Mann. Frauen sind besser. Aber auch zum Glück war das meine Frau, sonst würde ich jetzt ausrasten. Warte mal, ich... Der Mann muss wieder zurechtbiegen. Also, die Rolle der Frau wurde entstellt durch die Sünde.
Wir haben das beste Gemeindehaus.
Für die Aufnahme, allen Beteiligten geht es gut, es ist nichts passiert. Okay, Leute, also, die Rolle der Frau wurde entstellt und die Rolle des Mannes wurde auch entstellt. Auf der einen Seite haben wir Männer in unserer Gesellschaft, die ihre Rolle als Mann ablehnen und die sagen, ich möchte diese Verantwortung nicht haben. Und auf der anderen Seite sehen wir die sogenannten Alphas, ja, die ihre Rolle als Mann missbrauchen. Also wir sehen, die Sünde hat zwei gute Geschenke Gottes entstellt. Der Missbrauch und der Versuch der Auflösung der Geschlechter ist der Verzicht auf zwei unendlich kostbare Geschenke. Mann und Frau sind gut. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass die Geschlechter kein Resultat des Sündenfalls waren, sondern Gott schuf im Garten Eden den Menschen als Mann und Frau. Gott hat die Geschlechter gut geschaffen. Er wollte die Geschlechter. Durch die Annahme der Geschlechterrollen wird dir auch ein großes Geschenk zuteil. Viele sehen vielleicht das als Last. Viele denken vielleicht, okay, das andere Geschlecht ist besser. Eigentlich will ich lieber das. Aber glaubst du, dass Gott dir damit etwas Gutes tun will, dass er dich als Frau oder als Mann geschaffen hat? Und das hat er. Kathy Keller schrieb, Mann und Frau sein sind kein zufälliges Beiwerk unseres Menschseins, sondern sein Kern. Egal, was wir aus seinem göttlichen Kontext nehmen und entstellen, es verliert seine Schönheit. Egal, ob wir Frau aus dem göttlichen Kontext nehmen, Mann, Sex, Geld, was es nicht alles gibt, alles, was wir aus seinem gottgewollten Kontext nehmen, verwirkt seinen Zweck und bringt Schaden. Und deswegen müssen wir unsere Rollen zurückbringen in den göttlichen Kontext und fragen, Gott, was ist dein Wille für diese zwei guten Geschenke, die du geschaffen hast? Und Gott allein ist derjenige, der das wiederherstellen kann, was durch die Sünde schiefgelaufen ist. Die Welt fordert die Auflösung des biologischen Geschlechts, aber die Auflösung der Geschlechter ist nicht die Lösung auf das Problem, sondern die Erlösung beider Geschlechter ist die Lösung für das Problem. Die Erlösung durch denjenigen, der sie erschaffen hat, gut und vollkommen, der beide Rollen vorgelebt hat. Jesus war sowohl derjenige, der sich seinem Vater untergeordnet hat, ist auch auf der anderen Seite das Haupt seiner Gemeinde, das Haupt seiner Braut. Deswegen, als Mann schauen wir auf Jesus, als Frau schauen wir auf Jesus. Er übt und er führt unsere Rollen perfekt aus. Und ich möchte vielleicht ganz kurz eine Begebenheit erzählen, bevor wir in den Bibeltext starten, wie diese Auflösung der Geschlechter massiven Schaden anrichtet. Und zwar habe ich vor geraumer Zeit einen Vortrag in der Uni gehalten und das Thema war Transgender im Sport. Ja? Und da habe ich einfach geschaut, was passiert oder was sagt der Olympische Sportbund darüber, wenn Männer plötzlich bei den Frauen mitmachen, ja, und plädieren, Frau zu sein. Tatsächlich gibt es eine Regel im Olympischen Sportbund, dass ein Mann deklarieren darf, ohne Umoperation, dass er eine Frau ist. Das gilt für 4 Jahre und danach kann er das wieder widerrufen. So, stellt euch vor, ein Mann, der jetzt im Sport nicht viel bewirkt hat, ja, nicht viel erreicht hat, kann einfach sagen, okay, für 4 Jahre, das Opfer bringe ich bin eine Frau, räumt alle Wettbewerbe ab in seiner Disziplin mit lächerlichem Vorsprung und es gibt etliche Beispiele dazu. Wer Interesse hat, dem kann ich den Vortrag gerne schicken. Und es ist einfach Wahnsinn, ja? Und die Welt schaut dabei zu und sie hat keine Lösung. Während Männer, in Anführungsstrichen Frauen, ja, bei Gewichtheber-Olympiaden mitnehmen und mit wirklich lächerlichem Vorsprung den Sieg holen. Und Frauen, also richtige Frauen, stehen nebenbei, 2. Platz, 3. Platz, haben alles dafür gegeben und sie kommen bei weitem nicht ran an die Leistung von diesen sogenannten Frauen, in Anführungsstrichen. Und am Ende dieses Vortrags habe ich unseren Kurs gefragt, ja, was ist eurer Meinung nach die Lösung auf das Problem? Und die Antwort war Stille. Keine Lösung. Die Welt hat keine Lösung. Gott hat die einzige Lösung für das Problem der Geschlechterrollen. Er ist derjenige, der diese beiden Geschlechter gut geschaffen hat und er hat sie wunderbar erlöst. Wunderbar. Die Lösung dieses Problems liegt nicht in der Auflösung, sondern in der Erlösung beider Geschlechter. So, lasst uns jetzt Epheser Kapitel 5 aufschlagen und wir lesen den ganzen Abschnitt ab Vers 21 und danach steigen wir ein. Ich lese. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Zunächst einmal möchten wir ganz kurz auf die zwei verschiedenen Geschlechter eingehen, bevor wir spezifisch schauen, was die Aufgabe des Mannes ist. Punkt Nummer 1. Radikal verschieden. Das Erste, was unser Text uns zeigt, ist, dass es Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt und Unterschiede in den Aufgaben. Den Frauen wird zum Beispiel 2-mal gesagt, sie sollen sich unterordnen, den Männern nur 1-mal. Den Männern wird gesagt, liebt eure Frau, und den Frauen wird gesagt, respektiert eure Männer. Der Mann ist das Haupt, die Frau ist nicht das Haupt und so weiter. Wir sehen ganz klar, dass Männer andere Aufgaben haben als Frauen. Warum? Weil Gott sie unterschiedlich geschaffen hat. Weil Männer unterschiedliche Stärken haben, beziehungsweise andere Stärken als Frauen. Und Tim Keller schreibt in seinem Buch Ehe von einem Buch, das heißt In a Different Voice, geschrieben von Carol Gilligan. Und das ist ein säkulares Buch und diese Frau hat einen enormen Aufwand betrieben, um zu untersuchen, gibt es denn wirklich Unterschiede zwischen Mann und Frau? So, und ich zitiere jetzt aus dem Buch Ehe und das ist sehr interessant. Achtung. Gilligan betonte, dass die psychische Entwicklung, die Motivation, ja das moralische Denken bei Frauen anders sei als bei Männern. Männer, so Gilligan, suchen Reife im Sich-Ablösen, Frauen dagegen im Sich-Binden. Mit aller gebotenen Vorsicht und lediglich als allgemeine Tendenzaussage kann man sagen, dass Männer die Gabe der Unabhängigkeit haben, die Gabe des Sendens. Sie schauen nach außen und initiieren. Dann weiter heißt es, mit aller gebotenen Vorsicht und lediglich als allgemeine Tendenzaussage kann man sagen, dass Frauen die Gabe der Interdependenz haben, die Gabe des Empfangens. Sie sind einfühlsamer und fürsorglicher. Zitat Ende. Frage an euch, welches Geschlecht ist besser? Die Antwort ist keins. Und die Antwort ist beide. Unabhängig sein ist manchmal das Richtige. Abhängig sein ist manchmal das Richtige. Unabhängig sein ist manchmal falsch. Abhängig sein ist manchmal auch falsch. Keins für sich alleine genommen ist immer die beste Lösung. Aufgrund der Geschlechterunterschiedlichkeit wird es massive Konflikte geben in deiner Ehe, wenn du heiraten wirst. Und es ist nicht nur so, dass diese Unterschiedlichkeit in den Geschlechtern einfach nur für Konflikte sorgt, sondern es scheint dir oft absolut unlogisch. Glaubt mir, ihr werdet oft zu eurem Ehepartner sein, ich kann dich einfach nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, warum du das so machst, ich kann nicht verstehen, warum du das nicht machst. Das werdet ihr haben, weil es einfach so starke Unterschiede gibt. Aber durch diese Unterschiede ergänzt ihr euch. Wunderbar, und das werden wir sehen. Und das ist das Ergebnis des Sündenfalls, dass zwischen den Geschlechtern eine tiefe, tiefe Schlucht ist. Die beiden Geschlechter sind völlig entstellt durch die Sünde. Die Stärken und die Schwächen sind entstellt. Hier zwei Beispiele. Die Frau sieht zum Beispiel die Unabhängigkeit des Mannes als absoluten Ego-Trip. Und die Frau, und der Mann sieht die Frau und ihre Abhängigkeit als unselbstständig. Also seht ihr, wie die Stärken und Schwächen gegeneinander ausgespielt werden durch die Sünde. Von beidem ist die Wurzel Selbstzentriertheit. Und deswegen brauchen wir jemanden, der die Rollen wiederherstellt, Leute, und der unsere Rollen in das richtige Licht bringt und uns zeigt, wie unsere Rollen ausgelebt werden. Und das ist Jesus und niemand anderes. Leute, und wenn ihr einen Ehepartner habt oder einen Ehepartner begehrt, der nicht diesem Vorbild nacheifert, dann flieht von dieser Person. Okay, bitte. Ihr werdet großen Schaden erleiden oder ihr werdet großen Schaden anrichten. Nur in Christus wird die tiefe Schlucht zwischen den Geschlechtern wiederhergestellt. Und erst in Christus sehen wir, genau wie Marc so wunderbar in der Begrüßung gesagt hat, erst in Christus sehen wir, dass beide Geschlechter gleichberechtigt sind, gleich wunderbar gesegnet wurden. Beide sind in Gottes Ebenbild geschaffen, beide werden gesegnet am Anfang der Schöpfung. Beide erhalten den Auftrag, die Erde in Besitz zu nehmen. Wir müssen auf Jesus schauen und er zeigt uns, wie diese Rollen ausgelebt werden. Und nicht deine Herkunftsfamilie, by the way. Zweiter Punkt, radikal ergänzend. Unser Text zeigt uns nicht nur, dass die Geschlechter unterschiedlich sind, sondern er zeigt uns, wie diese zwei Geschlechter sich gegenüberstehen. Der Mann ist das Haupt der Frau. Und zuallererst sehen wir, dass hier eine ganz, ganz wichtige Ergänzung stattfindet. Die beiden Geschlechter sind keine Feinde voneinander, sondern sie sind komplementär. Schauen wir in den Schöpfungsbericht. Gott nahm eine Rippe von Adam und formte Eva. Und bereits hier sehen wir, wie Adam und Eva sich ergänzen. Frage, hätte Gott einfach anderen Staub nehmen können und Eva formen können? Absolut. Aber Gott möchte uns hier etwas zeigen. Er möchte zeigen, dass Mann und Frau zusammengehören. Und deswegen zeigt er uns durch den Schöpfungsbericht, dass er etwas von dem Mann nimmt, daraus die Frau formt und sie heiraten. Sie sind eins und sie sind sozusagen komplementär. Sie ergänzen sich. Okay? Mann und Frau sind Gegenstücke und gleichzeitig eins in der Ehe. Radikal verschieden, und radikal einander ergänzend. Leute, und ich habe in dem Buch Folgendes gelesen. Und dieser Satz hat mich nicht losgelassen. Es ist so viel einfacher, homosexuell zu sein. Jetzt seid nicht abgeschreckt davon. Aber ich habe sehr darüber nachgedacht. Weil wenn da eine Person ist, mit der du dich richtig gut verstehst, von deinem eigenen Geschlecht, und Mann und Mann haben diese Ergänzung nicht, aber sie haben auch nicht dieses Gegenstück. Also versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Ich gebe euch ein Beispiel. Also wir Männer, wir ticken gleich. Ja? Wir Männer, wenn wir über eine Sache reden, dann müssen wir nicht viel kommunizieren. Wir verstehen uns einfach. Ja? Und ich hab mir oft dieses Beispiel überlegt. Ja? Und ich habe auch mit Max darüber geredet. Ja? Also was wäre jetzt einfach nur, ist jetzt keine perversen Vorstellung, aber stellt euch vor, Max und ich würden jetzt eine Beziehung haben. Und ich kann euch sagen, Max und ich, wir würden uns so gut verstehen. Max und ich haben, ich sag euch ganz ehrlich, wir haben uns niemals gestritten. Niemals. Ja? Wir verstehen uns. Wenn wir zusammen arbeiten oder wenn ich bei ihm übernachtet habe oder er bei mir, dann, das war so angenehm. Es gab keine Kommunikationsschwierigkeiten. Er wusste genau, was ich will. Ich wusste genau, was er will. Wir wussten, wie wir kommunizieren und so weiter. Aber mit Mann und Frau ist das etwas ganz anderes. Frauen ticken anders. Und ihr werdet als Mann niemals dahin kommen, dass ihr sagen werdet, wow, okay, so denkt meine Frau. Nee. Bis an euer Lebensende werdet ihr in gewissen Punkten sagen, ich verstehe dich nicht. Ja? Das Understatement of the Year, die Ehe ist ein großes Geheimnis, schreibt Paulus. Ja? Und das ist es wirklich. Das ist wirklich. Also, Mann und Frau sind einander wunderbar komplementär gegenübergestellt. Sie sind Gegenstücke und doch eins in der Ehe. Paulus benutzt nicht umsonst das Bild Haupt und Leib. Was ist ein Haupt ohne Leib? Was ist ein Leib ohne Haupt? Mann und Frau ergänzen sich wunderbar. Der Auftrag Gottes, die Erde zu bevölkern, kann weder von der Frau alleine bewältigt werden, noch von dem Mann alleine bewältigt werden. Niemand von ihnen hat alle dazu notwendigen Eigenschaften, sondern erst in dem Miteinander, mit dem Miteinander Ergänzenden, werden sie diesen Auftrag ausfüllen können. Diese Verse zeigen deutlich, dass Mann und Frau nicht nur gleich an Würde sind und an Wert, sondern auch komplementär und einander ergänzen. Das ist ganz wichtig, Leute. Und jetzt wollen wir uns ganz spezifisch der Rolle des Mannes widmen. Der Mann ist das Haupt. Der Mann hat die Aufgabe, wir sind jetzt beim dritten Punkt, der Mann als Haupt. Der Mann liebt seine Frau, wie Christus sie geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Die Liebe des Mannes sollte aufopfernd, reinigend und fürsorglich sein. Was bedeutet es, das Haupt zu sein? Es bedeutet, seine Familie zu leiten, entweder gut oder schlecht. Ihr werdet sehen, was das heißt. Der Mann ist immer das Haupt. Wenn wir jetzt eine schlechte Ehe betrachten und sagen würden, okay, der ist wirklich kein Haupt, dann ist er eigentlich ein Haupt, das sehr schlecht leitet. Der Mann ist immer das Haupt. So hat Gott es geschaffen. Ein Mann, der nicht leitet, ist eigentlich ein Mann, der schlecht leitet. Und was bedeutet das Haupt zu sein? Ich gebe euch ein Beispiel. Wer hat zuerst gesündigt? Eva. Wer wird zur Rechenschaft gezogen? Adam. Das bedeutet es, unter anderem Haupt zu sein. Du trägst die Verantwortung als Mann. Und ihr Frauen, wenn ihr euch Männer sucht, die keine Verantwortung übernehmen wollen, dann flieht von ihnen. Und ich möchte den Männern die Frage stellen, nehmt euch das vor, ein Mann zu sein, der seine Frau so liebt, dass sie aufblüht unter ihm. Dass seine Familie aufblüht unter der Führung und Leitung des Mannes. Und jetzt werden wir die Liebe des Mannes in drei Punkte aufteilen. Sie ist aufopfernd, sie ist reinigend und sie ist fürsorglich. Aufopfernde Liebe. Wir haben bereits festgehalten, beide Rollen Mann und Frau sind dienende Rollen. Die dienende Rolle des Mannes ist, liebt eure Frauen. Und ich möchte euch ganz offen sagen, Leute, ich präsentiere euch hier das größte Problem meiner Ehe. Ich liebe Melanie nicht genug. Das ist das Hauptproblem unserer Ehe. Das Hauptproblem. Und die meisten Probleme kommen daher, dass Männer nicht lieben wie Christus oder nicht so lieben wollen. Wie liebt Christus seine Gemeinde? Schauen wir mal in eine der berühmtesten Passagen, Römer 8, Ende. Da heißt es, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Dann heißt es weiter, Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftig, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. So sollst du deine Frau lieben. Ich sag's mit anderen Worten. Nichts soll sie scheiden können von dir. Keine Trübsal, keine Angst, keine Verfolgung, kein Hunger, keine Krankheit, kein Unfall, keine Sünde, kein Mensch, kein Fehler, gar nichts. Hier finden wir die tiefste Liebe, die es gibt, nämlich die Agabeliebe, die Liebe des Willens, die Liebe der Entscheidung. Warum liebst du deine Frau? Weil du dich dazu entschieden hast, mit ihr einen Bund zu schließen, bis der Tod euch scheidet. Der Vergleich, dass wir Männer lieben sollen wie Christus seine Gemeinde, wisst ihr eigentlich, wie brutal das ist? Eine Frage, was gibt die Gemeinde Jesus? Weniger als nichts. Weniger als nichts. Die Gemeinde sorgt für gar nichts. Jesus sorgt für alles. Das ist heftig. Jesus liebt seine Gemeinde nicht, weil sie so liebenswert ist. Und jetzt reflektiert das mal auf die Ehe. Wir suchen uns gerne Partner, die, oh Mensch, die so schön sind und die uns einfach warme Gefühle geben. Ah, und er gibt mir, was ich will und sie gibt mir, was ich will. Und Leute, nein. Christus liebt uns nicht, weil wir liebenswert sind. Christus liebt uns, weil er uns liebt. Und so sollen wir unsere Frauen lieben. Mir ist was aufgefallen. Und zwar, wir Männer, Frauen, vielleicht könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen, aber wir Männer, wir denken von uns gerne als Helden. Ja. Und wir denken manchmal oft darüber nach, was wir für große Taten tun können für unsere Frauen. Ja. Wenn Ehemänner darüber reden, so, ja, würdest du dein Leben für deine Frau geben? Ich würde es geben! Ich würde mich vor den Traktor schmeißen. Ich würde mich vor die Autobahn schmeißen und so. Ich würde meine Frau retten. Aber dann sind wir nicht bereit, in den kleinsten Dingen unser Leben zu lassen. Wir reden gerne über diese großen Taten. Aber diese großen Taten beginnen nicht bei den großen Taten, sondern bei den kleinen. Das ist so, so wichtig. Lass uns Männer keine großen Reden schwingen, wie wir Großes tun für unsere Frauen, sondern lass uns in den kleinsten Dingen unser Leben für die Frauen geben. Schaut, wie ihr sie lieben könnt. Helft mit der Wäsche. Helft in der Küche. Helft mit den Kindern. Danke, Molly. Ja? Leute, und wer nicht treu ist im Kleinen, der wird es nicht sein im Großen. Und die Männer, die zu Hause nichts machen und die sich zu kostbar sind, auch nur einen Finger krumm zu machen. Ich glaube, ich würde so weit gehen und sagen, wenn es hart auf hart kommt, dann würden sie das vielleicht nicht machen, ihr Leben lassen. Ich möchte euch Männer sagen, gebe dein Leben für deine Frau jeden Tag in den kleinsten Dingen. Ordnet euch unter, indem ihr eure Frauen liebt, wie Christus die Gemeinde. Dass euch nichts von ihrer Liebe trennen kann. Männer haben Christus als ihr großes Vorbild. Sein Hauptsein und seine Leiterschaft. Und wisst ihr, was Jesus für ein Hauptsein und für eine Leiterschaft gelebt hat? Folgendes. Er hat eine Leiterschaft ausgelebt, die nicht Privileg bedeutet, sondern Aufopferung. Und das ist unsere Aufgabe, Männer. Jesus war der größte Leiter, der jemals lebte, weil er der größte Diener war, der jemals lebte. Unterordnung, indem du liebst, bedeutet, sich für die Bedürfnisse des anderen mehr einsetzen als für die eigenen. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und das war Sklavenarbeit. Stellt euch dieses Bild vor, der Schöpfer des Universums demütigt sich zum Sklaven. Wow. Und wir Männer sind uns oft zu fein, um die kleinsten Dinge zu machen. Leute, das geht nicht. Ehemann und Hauptsein wird nur im Blick auf Jesus in das richtige Licht gerückt. Viele Männer halten sich für Könige in der Familie und missbrauchen diese Stellung, damit die anderen ihnen dienen und ihre Stellung damit rechtfertigen. Sie sind das Haupt. Nichts wäre weiter von der Wahrheit entfernt als das, Leute. Männer sind dazu berufen, die größten Diener zu sein. Du gibst dein Leben für deine Frau. Leute, das ist keine Option für euch Männer, für die, die heiraten. Es ist keine Option, eventuell zu lieben. Sondern Gott sagt uns, er befiehlt uns, Leute, liebt eure Frauen. Ausrufezeichen. Es ist keine Option. Und MacArthur bezeichnet diese Liebe so treffend. Eine Liebe, die keine Tyrannei kennt, sondern nur Opfer. Ich wende mich an die Frauen. Jeder von euch, jede von euch will so geliebt werden. Jede von euch will so einen Mann. Woher wisst ihr, ob der, den ihr vielleicht gerade begehrt, nachdem ihr euch sehnt, ob er euch so lieben wird? Schaut jetzt auf sein Leben. Schaut nicht in die Vergangenheit und schaut nicht in die Zukunft, wo ihr euch gewisse Dinge erhofft. Schaut jetzt auf sein Leben. Und fragt euch, liebt er Gott mehr als alles andere? Und wenn nicht, dann lasst es. Wenn er Gott mehr liebt als alles andere, dann wisst ihr, er wird euch lieben mehr als alles andere. Fragt euch, wo ist sein Herz? Womit verbringt er seine Zeit? Worin investiert er sein Geld? Wer sind seine Freunde? Was macht er in seiner Freizeit? Das sind so wichtige Fragen, Leute, die ihr nicht ignorieren dürft. Und vor allem ist er ein Diener. Untersucht sein Leben in der Gemeinde. Ist er einer, der in der ersten Reihe dient? Dann wisst ihr, wow, er wird auch zu Hause dienen. Ist es einer, der sich nicht blicken lässt, der sich zu stolz ist für die kleinsten Aufgaben? Leute, dann lasst es. Er ist eurer nicht wert. Wir kommen zum Punkt reinigende Liebe. Und das lesen wir in Vers 26 von Epheser 5. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Liebe ist keine Liebe, die begehrt. Begierde nimmt sich, was sie will, auf Kosten des anderen. Liebe tut das niemals. Liebe bewahrt. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich liebe dich, schreib mit mir, schick mir Fotos, schick mir heiße Fotos, komm, wir schlafen miteinander. Das ist keine Liebe. Das ist Lust, das ist Begierde. Flieh von so einem Mann. Liebe ist niemals selbstzentriert, sondern immer selbstlos. Liebe reinigt, sie beschmutzt niemals. Das sehen wir in Christus, wie sehr reinigt er seine Gemeinde durch sein Wort. Du hast als Ehemann die Aufgabe, das geistliche Haupt deiner Familie und deiner Frau zu sein. Du hast die Aufgabe, deine Frau mit dem Wasser des Wortes zu waschen. Und Leute, seht ihr, was hier für eine wunderbare Bildersprache verwendet wird? Was passiert, wenn du deine Frau nicht im Wasser des Wortes wäschst? Sie stinkt. Sie sieht nicht gut aus, geistlich gesehen. Du als Ehemann hast die Aufgabe, deine Frau schön zu bereiten, zu waschen mit dem Wasser des Wortes. Du wirst deine Frau nicht reinigen können durch Befehle, durch Vorschriften, durch Vorsätze oder durch sonst irgendetwas, was du dir vornimmst. Nein, allein durch das Wasser des Wortes. Und wer auf das Wasser des Wortes verzichtet, auf die gemeinsame Zeit im Wort Gottes, auf dieses gemeinsame Bibelstudium, der bevorzugt eine stinkende, dreckige Frau. Ich nenne es beim Wort, so ist das. Leute, an die Männer, um eure Frauen waschen zu können, müsst ihr euch im Wasser, im Wort auskennen. Ich bitte euch, seid Männer des Wortes. Kennt euch aus im Wort Gottes wie in eurer Westentasche. Übergeht nicht irgendwelche Passagen, die ihr nicht versteht. Irgendwelche Lehren, die ihr nicht versteht. Gebt euch nicht mit Unwissenheit zufrieden, sondern forscht und studiert. Hart! Und auch hier wieder an die Frauen. Leute, wenn ihr euch mit Männern zufrieden gebt, die ihre Freizeit damit verbringen, zu zocken. Die ihre Freizeit mit ihren Hobbys verbringen und probieren, Hobbys zu perfektionieren. Leute, lasst diese Männer stehen. Ich bitte euch. Bitte. Das sind keine Männer, das sind Jungs. Okay? Wenn du ein Anliegen dafür hast, dass deine Frau rein ist, dann hast du auch ein Anliegen dafür, dass sie sich nicht mit unreinen Dingen beschäftigt. Du willst deine Frau beschützen. Du willst nicht, dass sie sich den dreckigen Dingen hingibt. Du kannst nicht einfach nur dabei zuschauen, wie sie gewissen Sünden nachgeht. Kannst du nicht. Und ich glaube, ich werde niemals diese Frage von Erstpastor John vergessen. Übersetzt heißt es: Ist es falsch, mit meinem Partner Pornos zu schauen? Das ist keine Liebe, Leute. Und das gibt es. Das gibt es. Dass Leute so sehr in so einer unreinen Beziehung leben, dass sie sich vor dem Sex Pornos anschauen müssen. Das ist keine reinigende Liebe. Das ist Egoismus und Selbstzentriertheit in seinem Kern. Unsere Liebe zu unseren Frauen ist ganz anders. Unsere Liebe ist aufopfernd, ist selbstlos. Ihr Männer, wenn ihr nicht kontinuierlich unter dem Wort steht, vor der Ehe, dann werdet ihr es auch nicht in der Ehe tun. Und ihr Frauen, ihr müsst es hören. Gebt euch nicht mit Männern ab, die das nicht vor der Ehe machen. Und hofft euch dann, okay, in der Ehe wird alles anders. Nein, in der Ehe wird gar nichts anders. Zumindest was diesen Bereich angeht. Wir kommen zum letzten Punkt, fürsorgliche Liebe. Die Liebe des Mannes ist eine fürsorgliche Liebe. Vers 28 heißt es: So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und wir sehen hier das deutliche Bild im gesamten Abschnitt. Christus kümmert sich um seine Gemeinde. So wie Christus sich um seine Gemeinde kümmert, so kümmerst du dich um deine Frau. Du liebst deine Frau wie deinen eigenen Körper. Welche Zähne putzt du morgens? Welche Haare stylst du morgens? Welche Fingernägel schneidest du morgens? Oder manche auch nicht. Ich weiß, manche haben da Probleme mit bei uns. Oder besser gesagt in unserer Gemeinde. Welchen Körper kleidest du morgens? Also seht ihr, wir kümmern uns um unseren Körper sehr, sehr gut. Wir machen uns viele Gedanken darum. Wir schauen oft in den Spiegel. Jeder von euch tut das. Ja. Leute, Paulus sagt hier nicht: Kümmert euch erst um euch selbst und dann um eure Frauen. Paulus setzt es voraus, dass jeder sich um sich selbst kümmert. Jeder liebt sich selbst. Er setzt es voraus. Es ist absolut natürlich. Und genauso natürlich soll es sein, dass du deine Frau liebst und dich um sie kümmerst. Genauso natürlich. Du machst dich morgens fertig. Genauso natürlich soll es für dich sein, deine Frau im Wasser des Wortes zu waschen. Sie zu lieben, ihr zu dienen, wo du nur kannst. Genauso natürlich, wie du Zähne putzt. Wenn du nicht für deine Frau sorgst, dann sorgst du eigentlich nicht für dich. Wody Borkum hat dieses coole Beispiel gebracht. Einige von euch haben es schon gehört auf der Eckstein, als er da war. Sie ist du. Sie ist du. Wenn ihr streitet und der Mann gewinnt, dann ist es so, als ob deine rechte Hand gegen deine linke Hand gewinnt. Auch wenn du gewinnst, verlierst du. Sie ist du. Du als Mann hast die Aufgabe, deine Frau und deine Familie zu versorgen, geistlich als auch materiell. Du hast die Aufgabe, hart für deine Familie zu arbeiten und sie zu nähren, wie Christus seine Gemeinde ernährt. In 1. Timotheus 5,8 heißt es, wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Etwas läuft dramatisch schief, wenn du deine Frau, wenn ein Mann seine Frau als seine Versorgerin ansieht. Etwas läuft dramatisch schief, wenn du als Mann glaubst, dass deine Frau dazu da ist, dich zu versorgen, dich zu bekochen, auf die Kinder aufzupassen, mit dir Sex zu haben, wann immer du willst, die Küche aufzuräumen und zu putzen. Etwas läuft dramatisch falsch. Deine Frau ist dein Schatz, um den du dich kümmerst. Du machst alles für sie. Du nährst sie, du pflegst sie. Dieselbe Weise wie Christus seine Gemeinde. Durch die gesamte Schrift sehen wir, der Mann ist der Versorger der Familie, der Frau. Der Erhalter, der Beschützer, der Ernährer, der Pfleger, wie Christus seine Gemeinde. Die Gemeinde sorgt für gar nichts. Christus sorgt für alles. Er sorgt in allem für uns. Leute, so sollen wir Männer unsere Frauen lieben. Timothy Keller hat dieses extreme Beispiel gebracht, um diesen Punkt noch drastischer zu formulieren. Selbst wenn du eine Frau heiratest, die ein millionenschweres Erbe in die Ehe bringt, bist du dazu aufgerufen, als Mann hart für deine Familie zu arbeiten. Warum? Weil du dafür geschaffen wurdest. Der Mann wurde geschaffen, um zu arbeiten, um zu bebauen und zu bewahren. Darauf zu verzichten, hart zu arbeiten, bedeutet, auf die Identität des Mannseins zu verzichten. Leute, und deswegen sind faule Männer so gefährlich. Überall, wo faule Männer in der Gesellschaft Überhand genommen haben, ging es mit der Gesellschaft bergab. Und das sehen wir jetzt auch ein Stück weit in unserer Gesellschaft. Faule Männer, beziehungsweise faule Jungs, die behaupten, Männer zu sein. Jetzt Frage, kurzer Exkurs. Was ist mit der Frau? Heißt das, dass Ausbildung falsch ist? Das Studium falsch ist? Arbeit? Nein, keineswegs. Dass alleine der Mann arbeitet, ist eigentlich ein neues Phänomen. Erst durch die industrielle Revolution wurde es erstmals möglich, dass einer der beiden Ehepartner zu Hause bleibt. Vor 1820 war es der Normalfall, dass beide beides gemacht haben. Beide haben gearbeitet, beide haben die Kinder erzogen, beide haben mehr oder weniger alles gemacht. Und wir sehen auch in Sprüche 31, dass es gut ist, wenn eine Frau für ihre Familie arbeitet. In Sprüche 31 sehen wir Verse wie, sie arbeitet gerne mit ihren Händen. Sie merkt, wie ihr Handel Gewinn bringt. Sie macht einen Rock und verkauft ihn. Einen Gürtel gibt sie dem Händler. Also wir sehen, es ist gut, wenn eine Frau arbeitet. Aber das darf niemals ein Ersatz sein für die Arbeit des Mannes. Niemals. Als Mann musst du bereit sein, am härtesten zu arbeiten in deiner Familie. Du musst bereit sein, am frühesten aufzustehen und am spätesten schlafen zu gehen. Und nachdem du von der Arbeit nach Hause kommst, denkst du dir nicht, okay, jetzt habe ich mir eine Auszeit verdient. Nein, die Arbeit beginnt jetzt erst. Du kommst nach Hause, du dienst deiner Frau, du guckst nach deinen Kindern, du guckst, wo du helfen kannst und du gehst müde zu Bett. Dazu sind wir Männer aufgerufen. Ein Mann, der nur das Geld nach Hause bringt, nimmt seine Verantwortung nicht wahr. An die Frauen, wenn ihr Interesse habt an einem Mann, der faul ist, sich mit Kindergartenkram beschäftigt, dann flieht von ihm. Ich kann das nicht deutlicher sagen. Flieht von diesem Mann. Und wenn ihr noch viele Jahre darauf Single bleibt, es ist besser für euch, nicht zu so einem Mann zu gehören. Der Mann ordnet sich der Frau unter, indem er sie liebt. Mit allem, was er hat. Genauso wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Mit allem, was er hat. Und sich selbst. Er hat nicht etwas außerhalb von sich gegeben für die Gemeinde. Er hat sich selbst hingegeben. sich selbst. Alles, was er hat. Wir kommen nun zu praktischen Tipps. Ich hoffe, das ist euch eine Hilfe. Weil wir müssen darüber reden. Unser Text sagt uns nicht, wie Mann sein, Frau sein, ganz spezifisch in der Ehe ausgelebt wird. Macht der Text nicht. Und er wäre dumm, wenn er das machen würde. Ich sage euch warum. Viele sagen, ja, die biblische Familie sieht so aus, dass die Frau zu Hause bei den Kindern ist, dass sie kocht, dass sie putzt, dass sie Punkt, 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 ja, das Essen macht und so weiter. Aber Leute, wo steht das in der Bibel? Auf der anderen Seite sagen wir, ja, die biblische Familie sieht so aus, dass der Mann das Geld nach Hause bringt, der Mann wechselt die Autoreifen und der Mann, der betoniert, ja, der Mann ist der diese, ja, sagen wir es mal, ab und zu diese Arbeit erledigt oder diese Häuser baut oder einfach, ja, einfach diese typischen Männersachen. Aber wie gesagt, Leute, dieses Phänomen ist neu, weil es das vor der industriellen Revolution zum Beispiel nicht gab. Also die Bibel wäre niemals so töricht und würde eine Liste von Anforderungen an die Frauen, an den Mann schreiben, die nur für einen bestimmten Zeitraum gilt. Die Bibel wäre niemals so töricht. Die Bibel ist Wahrheit und deswegen ist die Bibel Wahrheit in allen Zeiten und in allen Gesellschaften. Und deswegen müssen wir die Prinzipien dieses Textes herausfinden und die Prinzipien müssen angewandt werden auf jede Ehe individuell. Das ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, weil jede Frau anders ist, weil jeder Mann anders ist. Und ich möchte euch kurz ein Beispiel geben aus unserer Ehe, wie wir dieses Ergänzen erlebt haben und auf der anderen Seite das Hauptsein und die Unterordnung. Ja? Also, ihr müsst wissen von mir, ich bin vor der Ehe hatte ich keinen Terminplaner. Ich war absolut unorganisiert und habe Fristen immer vergessen. Es war so schlimm bei mir, dass ich Fristen noch nicht mal angeschaut habe, weil ich Angst hatte vor Fristen. Ja? Rote Deadline. Ey, da gucke ich nicht hin. Da gucke ich nicht hin. Ja? Lieber zufällig aus Unwissenheit verpassen, ja? Als das irgendwo gesehen haben und dann verpassen. Oh Mann, das ist mein Horror. Mein Horror. Ja? Und wie dumm wäre es von mir gewesen, am Anfang der Ehe zu sagen, okay, ich bin das Haupt, ich bestimme, ich mache die Terminplanung und ich mache die Organisation, du bist ruhig, Frau. Ja? Das wäre so dumm von mir gewesen, weil ich dann ganz bewusst auf ihre Stärke verzichtet hätte und meine Schwäche in den Himmel gepriesen hätte. Das hätte Schaden angerichtet. Leute, und das ist nur ein Beispiel, wie das aussehen kann. Also, ihr Männer, schaut, wo ist eure Frau begabt? Wo hat sie Schwächen? Und helft ihr zu helfen. Ja? Und lasst euch auch helfen von euren Frauen. Bitte. Wie sieht das aus in der Entscheidungskultur? Der Ehemann benutzt seine Autorität niemals, um sich selbst zu dienen, sondern nur, um den Interessen seiner Frau zu dienen. Der Mann trifft nicht alle Entscheidungen und er hat nicht im Zweifelsfall automatisch recht. Jesus kam, um zu dienen und er ist das Haupt seiner Braut. Ein dienendes Haupt muss seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse opfern, um seiner Frau gut zu tun, um sie aufzuerbauen. Jetzt Leute, wenn es wirklich zu einer Situation kommt, wo man sich nicht einigen kann, was macht man? Was macht man? Ganz klare Sache. Wenn es zu so einer Situation kommt, dann übernimmt der Mann die Entscheidung und damit auch die größere Verantwortung. So hat Gott es geschaffen. So hat Gott es geschaffen, Leute. Und hierbei geht es nicht um folgende Dinge. Er benutzt seine Führungsrolle nicht egoistisch, um seine Vorstellungen von der Farbe des neuen Autos durchzusetzen oder zu klären, wer heute Abend die Fernbedienung für den Fernseher kriegt. Oder dass er sich einen Männerabend gönnt, obwohl die Frau ihn gebeten hat, zu Hause mit den Kindern zu helfen. Das betrifft nicht solche Situationen, sondern viel schwerwiegendere Situationen. Wie zum Beispiel, auf welche Schule gehen unsere Kinder? Sollen wir in die Mission gehen? Sollen wir umziehen? Sollen wir eine andere Gemeinde suchen? Wo sollen wir dienen? Solche Sachen, die wirklich einfach schwerwiegend sind. Der Mann übernimmt diese Entscheidung und somit auch die größere Verantwortung für seine Familie und auch vor Gott. Und denkt daran, Leute, Autorität auszuüben ist gerade so schwierig, wie sie anzuerkennen. Das müssen wir hören. Autorität auszuüben ist gerade so schwierig, wie sie anzuerkennen. Also, ihr lieben Männer, wir haben heute gesehen, wie wir unsere Frauen lieben sollen. Und ich kann euch jetzt schon prophezeien, wir werden fallen. Wir werden so dermaßen auf die Schnauze fliegen. Aber wenn das passiert, dann können wir auch hier unseren Frauen Vorbilder sein. Indem wir ihnen zeigen, dass wir unvollkommen sind. Indem wir ihnen zeigen, wie wir Buße tun. Indem wir ihnen zeigen, wie wir zum Herrn umkehren. Jeden Tag neu. Nutze deine Fehler und dein Versagen, um deine Frau mehr auf Christus hinzuweisen. Leute, ich habe diesen Satz gehört von Paul Tripp. Veränderung findet sich nicht in der Verteidigung unserer Gerechtigkeit, sondern im Eingeständnis unserer Schwäche und dem Ruf nach Hilfe. Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Anzuerkennen, dass wir Hilfe brauchen. Der letzte Punkt, eine Minute. Wenn wir Männer, wenn unsere Ehen wirklich ein Abbild sind von Christus und seiner Gemeinde und du, lieber Mann, deine Frau schlägst, sie fertig machst, sie rumkommandierst, sie erniedrigst und sie beherrschst, was wirst du für ein Bild der Welt vermitteln von Christus und seiner Gemeinde? Du wirst der Welt verkünden, Christus schlägt seine Gemeinde. Christus missbraucht seine Gemeinde. Christus erniedrigt seine Gemeinde. Christus kommandiert seine Gemeinde rum. Das werden wir vermitteln, Leute. Genau das vermitteln wir. Aber das soll nicht so sein. Wir sollen unsere Frauen lieben. Auf eine Weise. Wenn die Welt unsere Beziehung sieht, dass die Welt sich fragt, was in aller Welt ist das? Und ihr könnt sagen, meine Liebe ist nichts im Vergleich zu dem, der sein Leben für mich gegeben hat. Das ist Jesus. So sollen wir lieben, Leute. Und egal, wo ihr seid als Ehepartner, ihr seid immer ein Abbild. Egal ob hier, egal zu Hause, in eurer Nachbarschaft. Wenn wir uns anschreien, dann hört es die Nachbarschaft. Lasst uns ein Abbild von Christus und seiner Gemeinde sein, das darum ringt, Christus und seine, der Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde alle Ehre zu bringen. Das wünsche ich mir für eure Ehen, Leute. Lasst uns beten.